Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo. We've got 5 years stuck on my eyes.
5 years, what a surprise. We've got 5 years. Damit hat die große Ära des David Bowie begonnen, 1972. Der erste Song aus seinem Ziggy Stardust-Album damals. David Bowie als Rockstar und als Kunstfigur von einem Rockstar. Wurde natürlich schon sehr viel drüber erzählt, viel drüber geschrieben. Bowie ist einer der meistbesprochenen Popstars überhaupt. Und doch gibt es jetzt ein neues Comic über genau diese Anfangszeit von David Bowie. Und was Comic da vielleicht erzählen kann, was andere Medien noch nicht so geschafft haben, das besprechen wir gleich mit dem Autor hier im Kompressor in Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. Wir sprechen jetzt über einen Modedesigner, der für viele einer der wichtigsten Modefiguren überhaupt war der letzten Jahre. Virgil Abloh kam aus der Hip-Hop-Welt, hat jahrelang als Kreativdirektor für Kanye West gearbeitet, dann hat er sein eigenes Label gegründet, Off-White. Dann war er 2018 der erste schwarze Amerikaner, der für ein Pariser Luxuslabel kreiert hat. Also Luxus, Streetwear, Hip-Hop, das ging bei Virgil Abloh zusammen, wie bei sonst wahrscheinlich keinem anderen Modemacher. Und jetzt ist Abloh mit nur 41 Jahren an Krebs gestorben. Über ihn, seine Bedeutung, spreche ich mit Cammy Fatoba. Sie ist Autorin, schreibt unter anderem eine Kolumne für die Vogue über schwarze Lebensrealitäten und sie ist Herausgeberin des Daddy-Magazins. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Gestern Abend wurde das ja bekannt, ging das auf Social Media rum, dass Abloh gestorben ist. Wie hat sie diese Nachricht denn erreicht?
Also mich hat die Nachricht erreicht über Twitter und ich habe da einen Post gesehen, der hieß einfach nur Rest in Peace Virgil. Und ich habe es gesehen und ich habe weitergescrollt, weil ich wollte es nicht wahrhaben. Und dann ging es schon weiter mit einer Reihe von Tweets, die von Virgil Abloh handelten. Und durch die Bank haben alle Menschen, die ihn jemals getroffen haben oder ihn interviewt haben, immer davon geschrieben, was für ein sympathischer Mensch er war, wie hilfsbereit, wie großzügig. Und das war sehr, sehr traurig zu lesen. Und es kamen dann auch nach der Reihe ganz viele Nachrichten von Freunden und Bekannten, die auch davon erfahren haben. Und wir waren alle irgendwie in einem Schockzustand, weil 41 ist wahnsinnig, wahnsinnig jung.
Mhm. Für viele Leute, die irgendwie in der Modewelt unterwegs sind, ist Abloh ein Name, für viele andere, aber in Deutschland wahrscheinlich nicht. Für was stand er denn? Was hat er gemacht? Warum war er so bedeutend?
Also Virgil Abloh war künstlerischer Leiter von Louis Vuitton Menswear. Er war Gründer des Labels Off-White und wie Sie schon erwähnt haben, der ehemalige Kreativdirektor von Kanye West, von seiner Agentur Donda. Und er war der erste schwarze Mensch, der es so weit nach oben geschafft hat, in diesem Louis Vuitton Moët Hennessy Konglomerat, wo es auch einfach wenige schwarze Designer gibt und Designerinnen, das muss man auch mal so sagen. Und ich glaube, warum er so bedeutend war, ist, dass er nicht nur der erste schwarze Mensch, der erste schwarze Amerikaner war, der es so weit nach oben geschafft hat, sondern er ist auch der Sohn von ghanaischen Einwanderern und hat auch irgendwie so einen ganz besonderen Bezug noch zum afrikanischen Kontinent und war einfach dafür bekannt, dass er auf dem Weg nach oben immer darauf geachtet hat, Türen aufzumachen für junge schwarze Talente und das eben nicht nur in den USA, sondern weltweit.
Bekannt geworden ist er den meisten wahrscheinlich eben mit seinem eigenen Label Off-White. Das hat er, wenn ich richtig weiß, 2013 gegründet. Was war das für ein Label? Worum ging es ihm da?
Also ich glaube, das, was vielleicht die meisten von Off-White kennen, sind die Anführungszeichen, die Virgil Abloh exzessiv eingesetzt hat, um Objekte zu hinterfragen. Also hat zum Beispiel, es gab zum Beispiel eine Tasche, auf der das Wort Skulptur mit Anführungszeichen stand, um zu hinterfragen, ob das dann noch eine Tasche ist oder schon ein Kunstobjekt. Und er hat generell bei seinen Designs von Off-White sehr viele ironische Referenzen eingesetzt, aber er hat auch politische Statements gesetzt. Also zum Beispiel nach einer Runway-Show in Italien, den Gästen dieser Show T-Shirts zukommen ließ und auf denen standen neben Statements von der Künstlerin Jenny Holzer auch Anweisungen für die Benutzung von Schwimmwesten. Und also das war auf die T-Shirts gedruckt und das war eine Anspielung auf die humanitäre Krise im Mittelmeer.
Okay, also Kunst, humanitärer Humanismus, Mode, kommt da alles zusammen. Und dann, wie Sie schon gesagt haben, war er eben ab 2018 bei Louis Vuitton als erster schwarzer Amerikaner. Genau, also da galt er dann eben als der Vereiner von Streetwear und Luxus. Wie muss man sich seine Arbeit da vorstellen?
Also ich glaube, das Interessante ist, dass Virgil Abloh zu einem Zeitpunkt aufgetaucht ist, wo er einfach diesen Zeitgeist auch perfekt verkörpert hat, weil Louis Vuitton und die Modebranche generell bedient sich ja immer wieder an schwarze Kultur und macht das aber und gleichzeitig werden die Communities, aus denen diese Kultur kommt, abgewertet und die Mode und alle Trends, die von dort kommen, werden nicht so ganz für voll genommen in der Modeindustrie. Und dann kam eben Virgil Abloh und stellte alles auf den Kopf und genau, und wie ich schon erwähnt habe, es war von großer Bedeutung, dass er nicht nur der erste schwarze Amerikaner in dieser Branche war, sondern auch von afrikanischer Herkunft. Und ich fand es auch interessant, dass er immer wieder betonte, dass seine Mode nicht Streetwear war, sondern Designermode und auf dem gleichen Level gesehen wurde wie alle anderen Brands auch.
Jetzt ist er ziemlich jung gestorben mit 41, eigentlich noch mittendrin sozusagen in seinem Prozess, was zu entwickeln. Was hat er denn vielleicht geschaffen in den letzten Jahren, was jetzt auch über seinen Tod hinaus weiterwirken könnte?
Also ich glaube so, alles, was man von ihm mitbekommen hat, hat dafür gesprochen, dass er ein wahnsinniger Workaholic war. Und er hat so viele Dinge gemacht, er hat mit so vielen Brands kollaboriert, aber er hat auch, wie schon erwähnt, immer darauf geachtet, dass er auch die Türen aufhält für andere. Und er hat es zum Beispiel gemacht, indem er ein Modestipendium für schwarze Studenten in den USA, in Europa und Afrika ins Leben gerufen hat. Und auf seiner Website gibt es zum Beispiel auch Anweisungen und Hilfestellungen für Brands, die noch in ihrer Anfangsphase sind, wo er ihnen einfach Stück für Stück erklärt, wie sie eine Brand aufbauen. Und er hat unter anderem auch dabei geholfen, den ersten Skatepark in Ghana mitzufinanzieren, der jetzt in Kürze eröffnen wird. Und ich glaube, vor allem wird er uns aber in Erinnerung bleiben als jemand, der es aus eher einfachen Verhältnissen nach ganz oben geschafft hat. Seine Mutter war zum Beispiel Schneiderin und hat ihm das Schneidern beigebracht. Mhm. Und und hat eben auf dem Weg nach oben nie darauf vergessen, möglichst viele Leute mitzunehmen. Und aufgrund dessen wurde er immer durch die Bank als jemand beschrieben, der wahnsinnig großzügig war. Und ich fand das auch interessant, was seine Frau in dem Instagram-Post geschrieben hatte, gestern, als von seinem Tod bekannt wurde. Da sagte sie nämlich, dass ein Satz, den er immer wieder sagte, war: "Everything I do is for the 17-year-old version of myself." Also alles, was ich mache, mache ich für mein 17-jähriges Ich. Und ich glaube, das ging bei seiner Arbeit nicht nur ihm selbst so, sondern auch ganz vielen Leuten, die sich mit ihm beschäftigt haben. Also er war eine wahnsinnige Inspiration und das ist etwas, das definitiv von ihm bleiben wird.
Das sagt die Autorin und Modejournalistin Cammy Fatoba zum Modedesigner Virgil Abloh, der jetzt im Alter von 41 Jahren gestorben ist. Vielen herzlichen Dank fürs Erzählen und Einordnen hier in Deutschland von Kultur.
Ich bedanke mich auch. Tschüss.
Sprechen wir über David Bowie. Was gibt es zu dem eigentlich noch zu erzählen? Er war der einflussreichste Popmusiker aller Zeiten, hat der New Music Express mal geschrieben, auch hier in Deutschland. Vor allem in Berlin hat man so ein bisschen das Gefühl, über Bowie und über seine Arbeit, sein Verschmelzen von Kunst und Leben, von Geschlecht und Geschlecht. Dazu wurde eigentlich schon ziemlich alles gesagt und geschrieben. Aber doch gibt es dem scheinbar noch was hinzuzufügen. Der Comicautor Reinhard Kleist, der hat gerade einen neuen Comic rausgebracht mit dem Titel Starman über den Beginn von David Bowies Karriere, Ziggy Stardust Zeit Anfang der 70er und was dieses Comic vielleicht an neuen Perspektiven zu bieten hat. Darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Kleist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Was hat Sie denn dazu bewegt, zu den ja schon wirklich zigfachen Veröffentlichungen zu David Bowie noch ein eigenes Comic zu machen?
Naja, auf jeden Fall hat mich dazu bewegt, dass ich ja selber nun schon auch ein großer Fan bin von David Bowie und das schon seit meiner Jugend. Der hat mich halt die ganze Zeit begleitet und der war auch wichtig für mich gewesen. So bin im kleinen Dorf groß geworden und dann war mir schon auch irgendwie klar, naja, ich bin jetzt irgendwie nicht so wie die anderen und dann gab es halt diesen Bowie und dann wusste man, der ist auch irgendwie nicht so wie die anderen Rockstars, sondern den umschwebte so eine Aura von Geheimnis und man wusste jetzt nicht, macht der was auch mit Jungs, macht der was mit hauptsächlich mit Jungs oder mit Frauen, so, das war alles irgendwie nicht so ganz klar. Und dann fühlte man sich irgendwie zu dem hingezogen und der sah nun auch einfach fantastisch aus und ich war dann auch ganz schnell verknallt in den. Und so hat er mich die ganze Zeit so begleitet, auch später dann. Und die Entscheidung jetzt, einen David Bowie Comic zu machen, die fiel halt doch, weil der für mich sehr, sehr wichtig gewesen ist. Und tatsächlich habe ich mich jetzt gerade eben noch dran erinnert, gab es in den 90ern schon mal eine Idee von mir, einen Bowie-Comic zu machen. Da kam dieses Album von ihm raus, das hieß Outside und da hat er ja auch so eine Geschichte erzählt. Und da hatte ich schon mal die Idee gehabt, daraus einen Comic zu machen.
Und jetzt ist es da und es geht eben um seine frühe Zeit. Das hat ja so ein bisschen zwei Ebenen, wenn man so will, dieses Comic. Also es gibt so eine bunte mit knalligen Farben, da wird eben David Bowie als Rockstar erzählt zu seiner Ziggy Stardust-Zeit und dann gibt es so eine Schwarz-Weiß-Ebene, wo David Bowie als Teenager, also bevor er quasi zum Star wurde, erzählt wird, so in der Enge der Kleinstadt, aus der er ausbrechen will. Warum haben Sie in diesen zwei Ebenen erzählt?
Es gibt im Grunde genommen noch eine dritte Ebene, das ist die Ebene von den illustrierten Songs von dem Album Ziggy Stardust. Und da erzähle ich ja so ein bisschen die Geschichte von diesem Album nach. Also da gibt es ja auch eine Erzählebene, so eine Art Konzeptalbum. Und diese Geschichte zieht sich durch den Comic durch und ist so der Begleitton von der Erzählung. Dann die eigentliche Rahmenhandlung, also die eigentliche Handlung, um die es geht, ist die Erzählung von der Tour von Ziggy Stardust. Und was da alles so passiert ist, also wie David Bowie während dieser Tournee eigentlich berühmt wurde, welche Mechanismen da vom Management auch ergriffen worden sind, um halt diese Karriere so richtig zu befeuern und durchstarten zu lassen. Das ist total faszinierend, was die da für einen Tanz aufgeführt haben. Das habe ich ja auch alles erst bei der Recherche gelernt. Und dann halt bis zum Ende, wo er dann mit dem letzten Konzert dann Ziggy quasi umgebracht hat und die Band aufgelöst hat.
Genau, das ist ziemlich detailreich erzählt und auch die Figuren wirken immer ziemlich plastisch und ich habe mich auch gefragt, wie sie das genau rausgefunden haben, wie da der Manager irgendwie mit denen interagiert hat und so. Das heißt, es ist ja so ein Stück Zeitgeschichte. Haben Sie da Neues erfahren über diese Zeit, was Sie vorher noch nicht wussten?
Naja, absolut. Ich bin ja nun erst in den 80ern dann auf Bowie aufmerksam geworden. Die Zeit in den 70ern, da war ich ja noch zu klein. Eine Verbindung mit Bowie ist auf jeden Fall, dass Ashes to Ashes ist das erste Poplied, an das ich mich erinnern kann als Kind, was ich halt wirklich so bewusst wahrgenommen habe. Und die ganze Ziggy-Zeit, die war ja nun davor. Und ich habe da gar nicht so viel drüber gewusst. Klar, man kannte halt die Lieder, man kannte die Kostüme und so, aber ich wusste halt gar nicht, was er da eigentlich gemacht hat und welche Mechanismen eingesetzt worden sind, um ihn halt wirklich ganz nach vorne zu bringen in dieser Zeit. Das ist ja auch schon sehr spektakulär gewesen und da sind auch viele Sachen passiert, die so ein Tanz auf dem Vulkan waren. Das war schon auch ein ganz schönes Husarenstück, was er und sein Manager Tony DeFreeze dahingelegt haben. Tony DeFreeze ist ja sehr umstritten als Manager und er hat ja auch viele Leute ziemlich ruiniert. Aber eigentlich war der schon auch ziemlich genialisch, also fast so eine Mephisto-Rolle, die der da hat.
Genau, ein ganz großer Treiber, der eben von David Bowie immer so in Superlativen gesprochen hat schon damals. Ich habe mich gefragt, ich habe also nur reingeguckt, konnte nicht ganz lesen, aber so reingeguckt, habe mich gefragt, was ihr Comic vielleicht dem Ganzen so hinzufügen kann, was wir vielleicht auch schon öfter über David Bowie erzählt haben. Und ich fand interessant, dass ihr in ihrem Comic ja eben diese Ebenen so miteinander verschwimmen, also dass er... Also Ziggy Stardust und David Bowie und dann auch dieser junge David Bowie, als er noch kein Rockstar war, die begegnen sich ja auch immer wieder in dem Comic. Also dieses Spiel von Inszenierung und Identität. Ist es vielleicht was, was man in einem Comic besonders gut darstellen kann?
Ich bin da immer so ein Zwiegespalten. Ich denke mal, dass jedes Medium hat so seine Form zu erzählen. Und ich sage eigentlich immer, in jedem Medium ist alles möglich. Ich würde jetzt gar nicht so speziell sagen, dass es nur im Comic möglich ist. Ich erzähle sehr filmisch in meinen Comics. Es gibt Kollegen, die arbeiten auf eine ganz andere Art und Weise. Sie haben eine ganz andere Art zu erzählen, eine andere Sprache. Und ich möchte eigentlich immer gerne, dass im Kopf von dem Leser sowas wie so ein Spielfilm entsteht. Dass der das liest und irgendwann vergisst, dass er einen Comic liest, sondern dass er in der Handlung so drin ist, dass er die als real wahrnimmt und die Figuren miteinander agieren sieht und sich darin verlieren kann. Das ist eigentlich so mein Hauptziel, was ich erreichen möchte. Und dem stelle ich meine Kunst eigentlich hinten an. Das war auch eine Zeit lang mal anders gewesen. Aber jetzt sehe ich meine Zeichnung eigentlich so als Mittel zum Zweck, um diesen Film im Kopf von dem Zuschauer entstehen zu lassen.
Starkes Storytelling. Und auffallend ist ja auch, dass es das dritte Comic ist über eine Musikerbiografie, die sie rausgebracht haben. Johnny Cash, Nick Cave waren die anderen zwei. Damit erreicht man ja ein ziemlich bestimmtes Publikum oder ein ziemlich breites Publikum, kann man sagen. Ist es für Sie auch so eine Möglichkeit mit Comic, was ja vielleicht eher so ein Nischenprodukt ist, eben auch so die breite Masse zu erreichen?
Klar, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, den Comic auch hinaus zu katapultieren aus diesem doch eher kleinen Kosmos der Comicwelt. Das war eigentlich schon immer so mein Ziel gewesen und so am Anfang meiner Karriere bin ich da immer gegen so eine Wand gelaufen von Unverständnis auch, wo die Leute gesagt haben, ach, das ist doch nur Comic oder ist doch nur was für Kinder und interessiert mich jetzt nicht. Und wenn man denen dann gezeigt hat, was doch noch alles andere möglich ist im Comic, dann waren die immer ganz verblüfft. Und jetzt habe ich mit diesen Musikerbiografien schon auch die Möglichkeit, ein sehr großes Publikum anzusprechen. Das reicht mir aber immer noch nicht. Also ich habe jetzt auch im Zuge von diesen Biografien habe ich so ein neues Feld für mich entdeckt. Das sind die Live-Drawing-Konzerte, die ich jetzt auch so ganz in den letzten Jahren ganz oft mit dem Goethe-Institut gemacht habe und halt auch sehr viel in der Promotion von der Musikerbiografie über Nick Cave gemacht habe, wo ich mit Bands zusammengearbeitet habe und die haben dann Lieder gespielt von Musikern, die ich bearbeitet habe oder aber auch ganz andere Stile. Ich habe auch schon mal mit den Berliner Philharmonikern aufgetreten.
Okay.
Und ich freue mich jetzt wahnsinnig drauf, dass wir das jetzt auch mit dem David Bowie wieder machen können.
Also noch mehr Verschmelzung eigentlich von Musik und Comic gibt es bei Reinhard Kleist. Sein neuer Comic heißt Starman, David Bowies Ziggy Stardust Years, erscheint ab morgen im Carlsen Verlag. 177 Seiten hat dieser Comic und die kosten 25 Euro. Herzlichen Dank fürs Erzählen, Reinhard Kleist hier in Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Und wir tauchen jetzt ab, richtig tief ins Meer und wir suchen nach Perlen, nach Austern. Es gibt ja Leute, die machen das beruflich. Vor allem gab es die am Persischen Golf, arabische Perlentaucher, die oft wochenlang auf offenem Meer unterwegs waren und die dann auf dem offenen Meer zwischen dem Tauchen Musik gemacht haben. Das ist ein Stück aus einem ganz neuen Musik- und Buchprojekt. Das heißt Nahma, A Gulf Polyphony. Besteht aus einem Buch und einer Doppel-Vinylplatte. Und was es da genau zu hören und zu lesen gibt, das erzählt uns jetzt der Musikjournalist Florian Sievers. Hi Florian.
Ja, hallo.
Ich bin sicher, nicht so viele Leute kennen sich aus mit arabischen Perlentauchern. Um was geht's denn genau in diesem Projekt?
Ja, dazu muss man wissen, dass arabische Perlen früher, also schon seit dem europäischen Mittelalter, der ganze Stolz der Menschen am Persischen Golf waren. Also so ein vereinendes kulturelles Element wie heute zum Beispiel noch die Falknerei. Und das war enorm harte Arbeit. Also die Crews waren alles Männer, die haben Wochen auf dem offenen Meer verbracht. Die Taucher sind bis zu 200 Mal am Tag in bis zu 40 Meter Tiefe getaucht, um da in so kleinen Körben Austern einzusammeln. Das nackt und natürlich auch noch ohne Sauerstoffflaschen. Und an diesen langen Tagen auf dem Meer, da haben die Schiffscrews dann eben immer zusammen Musik gemacht. Es gab immer mindestens einen professionellen Vorsänger an Bord und manchmal sogar so 10- bis 15-köpfige Ensembles. Und der Rest hat dann mitgesungen und auf Trommeln oder anderen Gegenständen mitgetrommelt. Je mehr, desto kraftvoller. Und das war wichtig, weil die Bootscrews zum einen Angst vor Seeungeheuern hatten und zum anderen sollte die Musik auch die Moral an Bord heben und gute Stimmung machen. Also das muss man sich halt echt mal vorstellen. Das waren Besatzungen von 20, 40 Mann, alles harte Kerle, Seefahrer, Taucher. Und die haben dann alle permanent gesungen und getanzt auf ihren Booten da draußen im Golf, so unter der sengenden Sonne für Wochen und für Monate.
Wir hören mal in so eine Originalaufnahme.
Ja.
Da hört man das Rhythmische, man hört auch so ein bisschen den Vorsänger und die anderen. Das ist natürlich so ein ganz kleiner Auszug. Was sind denn das für Sounds, die da auf diesen Platten zu hören sind?
Also es sind lange Stücke mit eben lauten, so frenetischen arabischen Chören, wie wir gerade gehört haben. Schleppende Trommeln, kompliziertes Händeklatschen, alles also sehr, sehr intensive Musik, auch finde ich irgendwie auch ziemlich psychedelisch, auch wenn das sicherlich nicht beabsichtigt ist. Aber es gibt dann eben auch sehr unterschiedliche Lieder, was daran liegt, dass es eben einerseits Lieder für die Arbeit gab und da waren dann keine Instrumente dabei, weil die Leute eben keine Hand frei hatten, die mussten ja arbeiten. Und dann gab es Lieder für die Freizeit, wenn die Crews zum Beispiel auf Wind warten mussten, in der Flaute. Und da sind dann halt eben mehr getrommelt und Tanz und Party dabei. Das hört man ganz deutlich, die Unterscheidung. Also was wir gerade eben auch gehört haben, das sind so Originalaufnahmen von einem dänischen Musikologen aus den 1950ern. Und die sind auf einer von zwei Schallplatten dieser Veröffentlichung von Flea Project, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Und auf der anderen sind sehr souveräne Elektronikmusik-Remixe, so von bekannteren Leuten einerseits, wie zum Beispiel dem amerikanischen Techno-Produzenten Hieroglyphic Being und auch von unbekannteren, wie zum Beispiel dem in Beirut geborenen Komponisten Tarek Yamani.
Genau, so klingt dieser elektronische Remix von Tarek Yamani eben zu hören auf einer der zwei Platten. Und dann gibt es dazu aber auch noch ein Buch. Was ist das für ein Buch?
Dieses Buch, das ist hochinteressant, das beleuchtet auf 240 Seiten das Ganze dann auch nochmal sehr detailliert. Und zwar auf Englisch und auf Arabisch, damit es auch Leute aus den arabischen Ländern selber lesen können natürlich. Da gibt es zum Beispiel ein Interview mit einem Perlentaucher aus den 1970ern oder einer Architektin aus Bahrain. Spricht darüber, wie sie diese Kultur heute bewahren möchte. Und dazu kommen viele alte und neue Fotos, Röntgenbilder von Perlen oder auch so Grafikskulpturen der Kuwaiterin Monira Al-Qadiri. Das ist die Schwester der Elektronikmusikerin Fatima Al-Qadiri. Und die fusioniert Ölbohrköpfe und Perlen. Also das ganze Buch, das sieht alles super aus. Das ist gestaltet von drei jungen Grafikdesignerinnen aus dem Emirat Sharjah. Und so alles in allem lernt man wirklich einiges von dem, wie ich, die meisten HörerInnen, bestimmt noch nie gehört haben. Und nicht nur das, sondern das ganze Projekt wirft auch nochmal ein ganz anderes Licht auf die arabischen Kulturen am Golf, von denen man ja hierzulande eigentlich viel zu wenig mitbekommt.
Ich finde spannend, weil gemacht ist es ja vom Flea Project, hast du auch schon genannt. Und die kommen nicht aus arabischen Ländern oder vom Golf, sondern es ist ein europäisches Kollektiv. Wer ist das genau? Wieso haben die sich jetzt so intensiv mit diesen Perlentauchern befasst?
Ja, Flea sind drei Typen aus Frankreich und Schweden. Und die graben immer auf der Welt, rund um die Welt, solche Themen aus und auf und arbeiten sie auf. Also sie sehen sich selber als eine Mischung aus Plattenlabel, Verlag und auch Büro für Ausstellungsorganisationen. Und das Flea-Mitglied Ella Mazot hat mir mal erklärt, sie wollen eigentlich vor allem die öffentliche Aufmerksamkeit auf unbekannte Musikphänomene lenken und diese dann mit zeitgenössischen, künstlerischen Herangehensweisen interagieren lassen. Und das macht Flea mit so einer ganz speziellen Mischung aus Kunst, Wissenschaft und Journalismus. Es gibt bei ihnen immer etwas zu lesen und zu sehen und außerdem etwas zu hören, also einerseits ein Buch und andererseits immer noch eine Schallplatte, jeweils mit Originalaufnahmen und Remixen. Und dazu kommen dann später meist noch Ausstellungen, Panels, kleine Konferenzen und so weiter. Flea haben damit eigentlich so ein ganz eigenes Format etabliert. Also sie erkunden Kulturen sozusagen mehrdimensional. Und in diesem Format haben sich Flea schon mit zum Beispiel kenianischer Benga-Musik befasst und mit süditalienischen Tarantismo-Ritualen. Und jetzt stehen eben die Musik und die Kultur der arabischen Perlentaucher bei ihnen im Fokus.
Ja, klingt ziemlich spannend. Wie ist es denn? Also diese Perlentaucher, wir haben jetzt vor allem, glaube ich, so über Vergangenheit gesprochen. Gibt es die heute immer noch?
Fast keine mehr, muss man sagen. Also die Menschen haben irgendwann mehr Geld mit Erdöl verdient und dann eben diese wirklich doch mühsame Arbeit ziemlich schnell aufgegeben. Und den Rest haben dann Zuchtperlen erledigt, die so zur selben Zeit wie das Erdöl auftauchten und die viel billiger sind. Das ist also eine untergegangene Kultur im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, muss man sagen, natürliche Perlen werden allgemein wieder beliebter und auch zugleich schauen sich die arabischen Länder ja auch nach etwas anderem um, weil das Ölzeitalter absehbar zu Ende geht. Und darum gibt es inzwischen wohl wieder um die 2000 Perlentaucherinnen und Taucher am Golf. Das klingt viel, ist aber wenig im Vergleich zu früher. Flea Project selber wollen das jetzt auch noch so ein bisschen ankurbeln. Die veranstalten jetzt gerade Ausstellungen und Konferenzen vor Ort, um damit in der Region mehr Auseinandersetzungen und Studien auch zum Thema anzuregen, wie Alain Mazot von Flea gesagt hat. Und als nächstes, das hat er mir übrigens auch noch verraten, wird es Flea in den russischen Kaukasus verschlagen.
Okay, weiter graben nach Kulturschätzen, nach Musikschätzen. Und jetzt erstmal ganz neu eben dieses Projekt über arabische Perlentaucher und deren Musik mit O-Tonaufnahmen, Elektronik-Remixen und mit Buch. Das ganze Projekt heißt Nahma, A Gulf Polyphony und kommt eben von dem Kollektiv Flea. Vorgestellt hier von Florian Sievers im Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Und jetzt hören wir Musik von einer SchülerInnen-Band aus den 60er Jahren aus England, entdeckt von unserem Klangentdecker Paul Paulun.
Fundstück.
Musik von Schulkindern hat einen besonderen Platz in Johnny Trunks Plattensammlung. Auf seinem Label Trunk Records hat er 2013 mit einer Compilation dokumentiert, was an britischen Schulen zwischen 1959 und 1981 im Unterricht entwickelt wurde. Experimente mit Tonbandgeräten oder Haikus waren damals an der Tagesordnung. Für 5 Mädchen der St. Michael's School im südenglischen Petworth war allerdings melancholische Folkmusik das Ding. Ihre Band hieß The Little Folk und mit ihr haben sie das Stück Jimmy Whalen interpretiert. 1966 ist es auf einer LP in einer Auflage von gerade einmal 99 Stück erschienen.
Little Folk, so hieß diese Schülerinnenband damals, 1966 in England. Wie gut, dass es auch heute noch zu hören ist. Paul Paulun hat es ausgegraben und dieses Fundstück, das ist auch wie alle anderen seiner Fundstücke nachzuhören auf unserer Seite auf deutschlandfunkkultur.de.